über die aktuelle Situation in Syrien und über die Interessen des kollektiven Westens im Nahen Osten spreche ich heute mit Karin Leukefeld.
Im Gespräch.
Herzlich willkommen, Karin Leukefeld, zu unserem dritten Gespräch. Am 16. Juli griff die israelische Luftwaffe Damaskus direkt an. Welche Rechtfertigung liefert Israel eigentlich dafür?
Also die offizielle Rechtfertigung war, dass sie haben ja in Damaskus bestimmte Gebäude bombardiert. Und zwar haben sie das Verteidigungsministerium am Umayyadenplatz bombardiert und sie haben weitere Gebäude, die zur Armee gehören, im Umfeld des Präsidentenpalastes in Meze bombardiert. Und damit wollten sie ein Zeichen setzen, dass sie gegen die syrische Armee vorgehen, die ja Truppen geschickt hatte nach Sweida, angeblich um die drusische Bevölkerung in Sweida zu schützen. Aber tatsächlich war es da zu Angriffen auf die drusische Bevölkerung gekommen. Und das hat eben halt die israelische Armee zum Anlass genommen, Damaskus anzugreifen, um zu sagen, das lassen wir nicht zu.
Frau Leukefeld, ich gehe da noch mal eben kurz rein. Bitte für unsere Zuschauer ganz kurz noch mal eine Erklärung. Wer sind die Drusen? Wer sind die Beduinen? Und im März gab es ja auch ein Massaker gegen die Aleviten. Wenn Sie doch bitte so lieb wären und noch mal ganz kurz darauf eingehen, wer sind diese Gruppen?
Syrien ist ja, manche nennen es ein Mosaik, andere nennen es einen Teppich. Es gibt also sehr, sehr viele verschiedene religiöse und auch ethnische Gruppen. Nicht nur in Syrien, gibt es auch im Libanon, gibt es im Irak, im Iran, in der ganzen Region haben wir also eine Vielfalt von ethnischen und religiösen Gruppen. Und die Drusen sind also eine, sind Muslime, die vom schiitischen Islam abstammen. Aber sie zeichnen sich vor allen Dingen dadurch aus, dass sie sehr in ihrer Gemeinschaft sich zurückziehen und sich nicht so, sag ich mal, etwas salopp in die Karten blicken lassen. Also sie sprechen nicht viel über ihre Religion, wenn man sie zum Beispiel fragt, geben sie nicht so gerne Auskunft. Und sie sind eine Bevölkerungsgruppe, die auf dem Land lebt, die das Land bearbeitet. Sie sind ganz bekannt für ihre, ja, für die Landwirtschaft. Sie machen, bauen Wein an. Sowohl sie leben im Libanon, sie leben in den besetzten Gebieten Palästinas, im heutigen was von Israel beansprucht wird, und sie leben eben halt im Süden Syriens. Die Beduinen wurden ja teilweise in unseren Medien als sunnitische Beduinenstämme bezeichnet. Also das ist jetzt wirklich etwas hergeholt. Die Beduinen sind arabische Stämme. Die leben auf der gesamten arabischen Halbinsel. Sie haben vier Herden, die sie von Norden nach Süden treiben und umgekehrt. Es sind nicht sesshafte Stämme eben. Und manche sind sunnitische Muslime, andere sind schiitische Muslime, denn wir haben diese arabischen Stämme auch im Irak zum Beispiel. Also es ist eine eigene Gemeinschaft, die sich wenig den staatlichen Gegebenheiten unterordnen. Und der Konflikt zwischen den Beduinen und den Drusen, wenn ich das gerade mal kurz einfügen darf, ist eigentlich ein Konflikt um Land. Also die Drusen siedeln da, wo früher die Beduinen mit ihren Herden langgezogen sind. Und das ist ein ganz klassischer Konflikt zwischen Sesshaften und Nicht-Sesshaften, weil die Beduinen eben ihre Herden durch die Felder, durch die Olivenhaine treiben. Und wir haben dieses Problem übrigens nicht nur in Sweida oder auch in anderen Teilen von Syrien. Wir haben es in Jordanien und wir haben es rund ums Mittelmeer eigentlich, wo Menschen sesshaft sind und andere eben halt nicht sesshaft sind. Vielleicht in dem Zusammenhang, Sie haben noch nach den Aleviten gefragt. Die Aleviten sind eine Strömung des schiitischen Islam ebenfalls. Der schiitische Islam hat sehr viele verschiedene Strömungen hervorgebracht. Und sie waren eigentlich in den Jahrhunderten seit ihrer Entstehung immer die sogenannten Underdogs. Also sie waren Landarbeiter, sie lebten oder leben in Syrien vor allen Dingen im Küstengebiet von den Provinzen Latakia und Tartus und Banias heute und im Küstengebirge, wo wir übrigens auch Christen haben. Also die Aleuten und die Christen leben sehr eng miteinander in der Region, wie übrigens auch die Drusen und die Christen. Also wir haben auch viele Christen in Sweda und in dem Gebiet. Und die Aleuten sind erst mit der französischen Mandatsmacht, also in den 30er, 40er Jahren, hat man ihnen die Möglichkeit gegeben, Hochschulen zu besuchen und Ausbildung zu machen. Das war vorher auch unter den Osmanen zum Beispiel nicht erlaubt für die Aleuten. Und sie konnten dann unter der französischen Mandatsmacht vor allen Dingen eine Karriere in der Armee machen. Und so haben wir eben halt innerhalb der syrischen Armee immer sehr viele aleutische Offiziere und Soldaten gehabt.
Ja.
Das ist nur ein kleiner Blick auf diese Vielfalt der religiösen und ethnischen Gruppen.
Aber diese eigentlichen Konflikte, die wir da jetzt haben, sind, so entnehme ich es ja auch Ihren eigenen Schriften, nicht religiöser Natur.
So ist es. So ist es. Also gerade zwischen den Beduinenstämmen und den Drusen in Sweda gibt es eine, man kann schon fast sagen, jahrhundertelange Geschichte um das Land. Die Drusen, die in Sweda leben, waren früher, lebten sie mehr um den Berg Hermon herum, was wir heute auch als Libanon kennen, im Jebel Sheikh und in den Gebieten und natürlich in dem, was wir heute Israel nennen, auf dem Golan. Und als die Drusen, also aus Libanon, ich glaube es war im 17. Jahrhundert ungefähr, dann Richtung Osten gingen und sich dann am Jebel Arab, also niedergelassen haben, das ist der Berg, der bei Sweda liegt, da begannen eigentlich diese Konflikte zwischen den Beduinenstämmen und den Drusen, die bis heute angehalten haben. Es war also vielfach wurden dann Drusen entführt und gegen ein Lösegeld wieder freigelassen. Aber oft sind die Herden einfach über die Felder gezogen. Also ich habe gute Freunde in Sweda, die selber Landwirtschaft betrieben haben und also schon vor wenigen Jahren noch davon erzählt haben, dass das immer wieder auftritt. Es ist kein religiöser Konflikt. Die Beduinen sind eigentlich eher nicht religiös. Also es ist eine Stammesgesellschaft, die völlig andere Regeln hat und jetzt nicht unbedingt an den einen oder anderen Gott glaubt oder religiösen Regeln folgt, sondern sie haben zwar Scheichs, aber diese Scheichs sind weltlich. Das sind die Stammesführer. Hm.
Ja, Frau Leukefeld, aber dieser Luftangriff oder die Luftangriffe der israelischen Luftwaffe, die erfolgten ja, so zumindest die offizielle Rechtfertigung, zum Schutz der Drusen.
Ja, das ist eine Schutzbehauptung von Israel natürlich, dass sie gesagt haben, wir müssen jetzt hier eingreifen, um die Drusen zu schützen. Das ist eine Taktik der Israelis. Real war es tatsächlich so, dass die Drusen angegriffen wurden. Also der ganze Konflikt begann damit, dass ein drusischer Geschäftsmann, der auf dem Weg nach Damaskus war, wurde entführt von einer Gruppe Beduinen. Die kamen aus der Leje, das ist so ein bestimmtes Gebiet zwischen Sweda und Damaskus, ganz unzugänglich. Also die Menschen der Region meiden dieses Gebiet eigentlich, unzugängliches Gebiet. Das war eigentlich wie schon ganz oft vorher. Nur in diesem Fall, sie haben ihn bestohlen, sie haben ihn geschlagen, sie haben ihn gedemütigt und dann kamen eben halt drusische Milizen, um diesen Mann zu befreien, was ganz normal ist in deren Geschichte. Aber dann haben die Beduinen eben halt den Kampf auch aufgenommen und es waren sehr viele Beduinen, die dann auf einmal da bewaffnet unterwegs waren. Und dann hat eben halt die syrische Armee diese Truppen losgeschickt um dort angeblich für Ruhe zu sorgen und angeblich die Drusen zu schützen in Sveda. Aber tatsächlich kam es eben halt dann zu Übergriffen auf die Drusen, auch von Seiten der Truppen, die aus Damaskus kamen.
Das heißt, die syrische Übergangsregierung hat ihre Armee ausgeschickt, um die Drusen zu schützen, und gleichzeitig waren offensichtlich da Untergruppierungen aktiv, um die Drusen zu massakrieren. Das ist doch alles etwas widersprüchlich, ne?
Ja, es ist sehr widersprüchlich. Man kann es in verschiedener Weise deuten. Einerseits kann man sagen, der Oberbefehlshaber der syrischen Armee, Ahmed al-Sharra, führt die Öffentlichkeit bewusst in die Irre. Er hat also gewusst, dass diese Truppen Sveda angreifen sollen, und hat aber offiziell gesagt, sie sollen sie schützen, einfach weil das etwas ist, was Israel und die internationalen Akteure von ihm erwarten. Aber er weiß natürlich genau, dass innerhalb dieser Armee Kämpfer sind, die also eigentlich eher wie der Islamische Staat agieren und gegen Minderheiten, die ihnen fremd sind, unbekannt, als Ungläubige gelten, wie auch immer, was wir bei den Aleviten gesehen haben, töten. Das ist die eine Möglichkeit. Es ist aber auch eine Möglichkeit, dass dieser ganze Einsatz völlig unkoordiniert und chaotisch abgelaufen ist. Und dass es also Truppen innerhalb dieser Einheiten gab, die eigentlich gar nicht genau wussten, gegen wen sie jetzt, wen sie schützen und wen sie angreifen sollten oder was sie da eigentlich machen sollten. Also das ist auch möglich, sodass also die Truppen entgegen dem offiziellen Befehl, nämlich für Ordnung zu sorgen und die Drusen zu schützen in ihrem Gebiet, sind sie nach Sveda einmarschiert und haben die Drusen in ihrem Gebiet, in ihren Häusern angegriffen. Also da ist irgendetwas
sehr chaotisch. Also Vollchaos, ja? Vollchaos.
Ja, man kann sagen, dass es also sehr, sehr unübersichtlich auf jeden Fall gewesen ist. Und man muss in so einer Situation immer fragen, wem nutzt es?
Ja. Ja, und wie sieht es jetzt mit Israel eigentlich aus? Ist das jetzt eine Cover-up-Operation gewesen für die bekannte Groß-Israel-Expansionspolitik? Sie hatten ja davon gesprochen, das sei jetzt im Wesentlichen eine Rechtfertigungsoperation gewesen, oder wie muss man das einordnen?
Also wenn wir in die Geschichte gucken, dann sehen wir, dass es seit der Entstehung Israels, seit der Gründung Israels 48, immer versucht hat, sein Gebiet auszudehnen. Gegen die Palästinenser, gegen den Libanon und gegen Syrien. 1967 wurden die Golanhöhen besetzt. Ist ja auch Gebiet, wo Drusen gelebt haben. Und während des Krieges, jetzt des Syrienkrieges, seit 2011, hat Israel also ganz klar so eine einen Plan für eine Schutzzone, eine Pufferzone aufgelegt, dass sie also Stück für Stück die südsyrischen Provinzen, das sind Kunetra, also die Golanhöhen, Dera und Sveda, Stück für Stück unter die eigene Kontrolle bringen wollten. Sie haben während des Krieges mit Kämpfern in Dera zum Beispiel kooperiert. Sie haben Kämpfer unterstützt, die über, es gibt ja auf dem Golan eine Pufferzone von der UNO, und da sind Kämpfer von Jordanien durch diese Pufferzone Richtung Norden hochgezogen, die unterstützt worden sind von Israel. Da gibt es Berichte von der UN-Mission, die da stationiert ist. Und sie haben also immer versucht, Einfluss zu nehmen in diesem Gebiet. Nach dem Sturz von Assad im Dezember 24 ist die israelische Armee am nächsten Tag schon nach Syrien einmarschiert, über die Golanhöhen, nach Kunetra, nach Dera, nach Sveda, und sie haben Stützpunkte errichtet. Und sie haben von dem Moment an gesagt, dieses Gebiet soll entmilitarisiert werden zum Schutz von Israel, von der Existenz Israels, wie wir da ja immer sagen, sollen, und um eben halt die Drusen dort zu schützen, weil es ja nun in den von Israel besetzten Gebieten auch Drusen gibt. Da haben sie sich also als Schutzmacht der Drusen aufgespielt. Die Drusen haben darum eigentlich nicht gebeten. Aber das ist eben halt ein Plan von Israel, der übrigens seine Fortsetzung findet darin, dass Israel ja auch den Kurden Schutz anbietet. Also den Kurden, die im Nordosten des Landes eine eigene Selbstverwaltung aufgebaut haben, die mit den Amerikanern dort kooperieren, die militärisch unterwegs sind entlang der irakisch-syrischen Grenze. Und in den 60er Jahren schon hat Israel ja Kontakt mit den Kurden im Nordirak aufgenommen. Und diese ganzen Kontakte, die Stück für Stück, die nie abgebrochen sind, die immer mehr ausgeweitet und vertieft wurden, das Ziel dieser Kontakte ist Groß-Israel. Vom Golan bis in den Norden des Iraks, sozusagen bis an den über den Euphrat hinaus Einfluss zu nehmen und Groß-Israel aufzubauen. Ja. Das ist ein Plan.
Ja. Frau Leukefeld, welche Rolle spielen die USA in der aktuellen Spannungslage eigentlich? Denn sie haben ja in der Vergangenheit auch im Zuge dieser sogenannten Neuordnung des nahöstlichen Raumes eine ganz wichtige Rolle gespielt und haben mit Saudi-Arabien, Katar und anderen Akteuren maßgeblich doch die Radikal-Islamisten aufgebaut. Sie haben sie bewaffnet, Al-Qaida, Al-Nusra-Front, IS und so weiter, mit Waffen versorgt, logistisch unterstützt und so weiter. Und da stellt sich ja natürlich für normal denkende Menschen gleich die Frage, was ist da eigentlich los mit diesen USA? Einerseits behaupten sie ja seit 9/11 im Kampf gegen den Terrorismus zu sein und andererseits bauen sie genau diese radikal-islamistischen Terroristen auf. Ist doch einfach nur noch gruselig.
Ja, wir sehen nach diesen vielen Jahren immer deutlicher eigentlich die Strategie, die hinter diesem Verhalten der USA in der Region steckt. Und wir sehen auch die Lügen, die die USA verbreitet haben. Und nicht nur die USA, sondern auch ihre Partner, die also eben bestimmte Aktionen und vor allen Dingen den Krieg gegen den sogenannten Krieg gegen den sogenannten Terror von Anfang an unterstützt haben. Dazu gehört natürlich auch Deutschland, dazu gehören die NATO-Staaten, aber andere Partner. Manche haben sich mittlerweile zurückgezogen. Es geht um die Kontrolle von Westasien. Und wir haben nicht genug Zeit, um ausführlich darüber zu sprechen. Aber wer sich schlau machen will, sollte zurückgehen auf den Ersten Weltkrieg, auf die Teilung, also auf den Zerfall des Osmanischen Reiches. Denn dieses Gebiet, um das es heute geht, war ja früher Teil des Osmanischen Reiches. Im Ersten Weltkrieg zerfiel das Osmanische Reich. Und dieses Gebiet sollte eigentlich, die arabischen Bewohner des Gebietes wollten eine Unabhängigkeit entwickeln. Und Großbritannien, damals die Weltmacht, koloniales Imperium Nummer 1, hat also die Gelegenheit wahrgenommen, dann mit Frankreich zusammen dieses Gebiet aufzuteilen mit der Belfort-Erklärung, um es unter Kontrolle zu bekommen. Warum? Einmal, um die Seewege offen zu halten. Großbritannien hatte ja Kolonien in der ganzen Welt, wo die Sonne nie unterging. Und sie wollten vor allen Dingen den Seeweg zu Indien aufrechterhalten, durch den Suezkanal, aber auch durch den Persischen Golf. Sie wollten den Zugang zu Öl. Sie wollten die Kontrolle über das Öl, das eben Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts in großen Mengen gefunden worden war. Und zwar bei den Verhandlungen um die Aufteilung zwischen Frankreich und Großbritannien zum Beispiel, auch während der Mandatsmacht, da haben die Ölgesellschaften mit am Tisch gesessen, weil sie gesagt haben, wir wollen die Kontrolle über die Quelle und über die Häfen, von wo es verschifft wird. Ja, also über die ganzen Pipelines.
Ja, Stichwort, wie kommt unser Öl unter den arabischen Sand, ne?
So ungefähr, genau. Also das war natürlich, also es hat natürlich eine, die Bedeutung ist klar. Man braucht das Öl, um das Militär aufrechtzuerhalten, mit dem man eben die Weltmacht aufrechterhält und mit dem man die Weltmacht verteidigt und durchsetzt. Also es ist ein Kreislauf, dieses Öl, was ja die Leute da durchaus verkaufen wollen. Sie können es ja nicht trinken, haben sie zu mir immer gesagt, schon im Irak, im Iran. Also es ist natürlich etwas, was sie verkaufen und was sie selber einsetzen für ihre Entwicklung. Aber die Amerikaner oder auch die Briten haben eben betrachten diese Länder eher, so hat es mal jemand zu mir gesagt im Irak, die sehen uns nur als Tankstelle. Also ja. Sie wollen eben halt nur unser Öl. Wie kam es dann nach dem Zweiten Weltkrieg, dass also die Kontrolle über das Gebiet überging an die Amerikaner? Die Amerikaner waren im Ersten Weltkrieg neu eingetreten auf die internationale Bühne sozusagen, die US-Amerikaner, und sie haben dann Großbritannien war nach dem Zweiten Weltkrieg wirtschaftlich bankrott, kann man schon sagen. Sie waren also sehr stark geschädigt und sie haben ihr Wissen und ihre Kontrolle über die Region offiziell den USA übertragen. Aber sie sind natürlich im Hintergrund, vor allen Dingen mit den Informationen, die es gibt, mit den Kontakten, die man in der Region hat, mit geheimdienstlichen Informationen, immer im Hintergrund der US-amerikanischen Politik gewesen. Roosevelt ist damals, hatte ein Gespräch gehabt mit dem saudischen König. Da ging es auch darum, dass einerseits eben die USA immer Kontrolle haben sollten oder Zugang haben sollten zum saudischen Öl. Dafür würde man den Saudis eben halt Waffen liefern, Sicherheit, wie wir wissen. Ne, es geht ja nur um die Sicherheit. Und gleichzeitig hat er auch versucht, die Anerkennung von Israel damals schon bei Saudi-Arabien durchzusetzen. Das war also noch vor der Gründung des Staates Israels. Das war am Ende des Zweiten Weltkrieges. 1945 gab es diese Begegnung zwischen den beiden. Schon da war das der Plan, dass man Israel in der Region als Staat etablieren will, um die Kontrolle in der Region zu haben. Also man sieht, wie langfristig dort gedacht wird, wie eine Regierung nach der anderen, egal bei den Amerikanern, ob Demokraten oder Republikaner, ist eigentlich egal. Ihr Ziel ist eben halt, diese Region Westasien zu kontrollieren, um die Welt zu kontrollieren.
Stichwort 7 Staaten in 5 Jahren, das dauert dann alles meistens etwas länger. Wesley Clark hat es ja gesagt, ja. Und aber was jetzt die aktuelle Gemengelage anbelangt, heizen die USA jetzt kräftig mit an, diese ganzen Konflikte. Denn auf der einen Seite, zeigt sich für mich ja ein gewisser Widerspruch, auf der einen Seite mästen sie diese Radikal-Islamisten, auf der anderen Seite findet Israel das ja auch nicht so großartig, ne?
Ja, es gibt Analysen in US-amerikanischen Medien, wie zum Beispiel auch Foreign Policy, die eine Kontroverse zwischen Washington und Tel Aviv ausmachen und sagen, gerade jetzt auch unter Donald Trump, die sagen also, es gibt einen Konflikt über das Vorgehen in der Region, nicht um das Ziel, aber über das Vorgehen in der Region, weil die Amerikaner wollen, dass Israel die Kontrolle übernimmt im Auftrag der USA und der Europäischen Union und der NATO, aber in Kooperation mit den arabischen Ländern. Und an dem Punkt ist Israel ja, ich weiß nicht, ob sie nicht interessiert sind oder es einfach nicht verstehen. Sie wollen mit den arabischen Ländern eigentlich nur kooperieren, wenn diese sich Israel unterordnen.
Beugen, ja.
Ja, wenn sie sich beugen. Und das ist sehr deutlich geworden mit Irak schon, mit dem Iran. Also die Geschichte der Region ist eine Geschichte der Einflussnahme durch USA und auch Israel, um eben halt Souveränität und selbst Unabhängigkeit der dortigen Staaten zu verhindern. Die USA heute versuchen mit den arabischen Golfstaaten zu kooperieren und sie mit in die Neuformierung der Region einzubinden.
Kann das funktionieren aus Ihrer Sicht? Kann das funktionieren langfristig?
Meiner Ansicht nach kann es dann funktionieren, wenn die USA, Europa und Israel sich da raushalten. Weil es ist ja durchaus so, dass die arabischen Staaten auch kooperieren wollen. Also auch sie wollen auch kooperieren mit Iran. Es wird ja seit langem schon immer gesagt, Iran und Saudi-Arabien sind wie Himmel und Hölle und die kämpfen überall und immer gegeneinander. Aber wir haben ja 2023 gesehen, dass mit Unterstützung von China diese beiden angeblichen Erzfeinde wieder zusammengefunden haben, um zu kooperieren im Handel, in der Politik, auch militärisch, in der Sicherheit. Und das heißt, die Nachbarstaaten, alle sind Nachbarstaaten, die dort nebeneinander leben, ob jetzt der Iran oder Irak oder die Golfstaaten, sind eigentlich daran interessiert zu kooperieren und nicht Krieg zu führen. Aber die Einmischung des Westens, also das ist meine Lesart nach vielen Jahren in der Region, muss ich sagen, diejenigen, die dort immer wieder für Krieg sorgen und Krieg verlängern, das sind diejenigen aus dem Westen. Das ist die USA, das ist Europa. Und Israel ist mit diesen Ländern verbunden, wird von diesen Ländern bis an die Haarwurzeln aufgerüstet und finanziell unterstützt. Und so wird der Krieg in die Region getragen, durch Israel sozusagen als Sturmtruppe, um dort die Region zu kontrollieren.
Ja.
Und das widerspricht den Interessen der regionalen Staaten. Wenn dieser Außeneinfluss zurückgedrängt werden könnte oder sich zurückziehen würde, dann würden die Staaten der Region einen Weg finden.
Ja, ja. Ja, aber diese Art von Politik, von Welteroberungspolitik, die kennen wir ja auch schon im Zusammenhang mit Ex-Jugoslawien. Wir kennen das jetzt im Zuge auch dieses Ukraine-Krieges. Also das ist dann die etwas größere Dimension noch. Und wir aktuell sprechen ja eben über einen spezifischen geografischen Raum. Aber diese Weltneuordnungspolitik geht ja noch weit darüber hinaus.
Ja.
Und ist eigentlich ja, da zeigt sich die ganze Verlogenheit, die ganze kranke Politik, die hier betrieben wird. Frau Leukefeld, eigentlich sind die USA doch mit der Installation dieses Interimspräsidenten Ahmed al-Shara doch ganz gut in ihrem Zeitplan und im Ziel. Denn sie haben ja die Radikal-Islamisten unterstützt und die sind jetzt am Ruder. Haben sie doch gut hingekriegt.
Ja und nein. Also diese Unterstützung für diese Truppe geht natürlich ganz zurück auf 2012 und 11. Also das ist klar, weil diese Truppe wurde auch unterstützt, zum Beispiel von Katar und Saudi-Arabien. Die haben ja viel, also man hat es ja schon fast wieder vergessen, die Bewaffnung dieser Gruppen, die Syrien, ja, diesen Krieg in Syrien gegen die syrische Regierung und das Volk geführt haben. Die Bewaffnung kam aus den arabischen Ländern, von der Türkei und von den USA und von der NATO. Also es ist ein langer Plan gewesen. Aber Sie sehen auch, dass diese Fähigkeit, also Sie wollten al-Shara, deswegen hat Trump ja auch die Sanktionen aufgehoben. Er wollte al-Shara sozusagen als eine starke Position in Syrien, in einem starken Syrien haben, als einen Partner von Israel und einen Gegner von Iran. Und das war eigentlich der Plan. Aber die Entwicklung in der Region ist schon eigentlich über so einen Plan hinaus. Also dieser Krieg in Syrien hat so lange gedauert, dass sich viele Organisationen, viele Länder und bewaffnete Gruppen auch anders organisiert, anders miteinander verbunden haben, die Achse des Widerstandes zwischen Iran und Irak und Syrien und Libanon und Jemen. Kann man nicht einfach wegbomben, sondern es sind eben halt Akteure, die auch politisch vorhanden sind und die mit einbezogen werden müssen. Und ich glaube, an diesem Punkt kann man eigentlich sehen, dass der amerikanische Plan mit einem starken Al-Shara nicht aufgeht, einmal regional nicht, weil die Partner, mit denen man ja Assad aus dem Amt befördert hat in diesem Krieg und das Land zerstört hat, diese Partner haben unterschiedliche Vorstellungen für die Region. Also sie haben unterschiedliche Herangehensweisen an Al-Shara. Und ganz zuletzt muss man ja auch sagen, eigentlich sollte es ganz am Anfang stehen, was wollen die Syrer selber denn eigentlich?
Das scheint ja niemanden zu interessieren, oder?
Nun, diejenigen, die, also alle Waffenstillstände ja zum Beispiel in Sweida, wenn man mal da drauf guckt, sind von den Amerikanern verkündet worden, ne? Der amerikanische Sonderbeauftragte für Syrien und Libanon, er ist übrigens auch der US-Botschafter in der Türkei, ist der Sprecher gewesen, der also diese Waffenstillstände verkündet hat. Und das wurde verabredet mit London, mit Paris und mit Jordanien, um eben halt klarzumachen hier, das ist jetzt, es muss jetzt einen Waffenstillstand geben. Israel ist davon betroffen, aber ob sie sich daran halten werden, ist die große Frage. Und auch diese Truppen, die eben halt im Einsatz sind in Syrien, offizielle Armee, ist bei weitem nicht so, dass sie sich an diesen Waffenstillstand halten wird. Wenn es irgendwelche Vorkommnisse gibt, werden wieder neue Massaker geschehen. Ich habe gestern lange mit jemandem in Damaskus telefoniert und habe also erfahren, dass die Bevölkerung, es gab ja einen Protest gegen das Geschehen in Sweida von jungen Leuten unterschiedlicher Herkunft, die vor dem Parlament eine Art einen Schweigeprotest gemacht haben. Der wurde organisiert von Aktivisten, die schon 2011, 12 Demonstrationen in Syrien organisiert hatten, um eben halt einen anderen Staat zu fordern, als er dort war. Diese kleine Gruppe, die hatten nur Plakate, auf denen stand, hört auf mit dem Morden, wir sind alle Syrer, wir brauchen eine neue Verfassung. Also diese Forderungen wurden dann beiseite getreten von jungen Männern, die zu dieser HTS, also Hayat Tahrir al-Sham, die ja heute Kern der neuen syrischen Armee sind, wurden sie beiseite getreten und verjagt und beschimpft, übelst beschimpft. Also die Stimmung innerhalb Syriens ist eigentlich auch mehr von Angst geprägt, dass man eben halt nicht weiß, in welche Richtung es geht. Und die Stimmen, die eine Neuordnung oder die ein Mitspracherecht fordern, die werden zum Schweigen gebracht.
Das heißt, mit einer eigenständigen, an den Interessen der syrischen Bevölkerung in toto interessierten Politik, davon kann überhaupt gar keine Rede sein, ja? Das werden dann diese Mächte, von denen Sie sprachen, zu verhindern wissen. Die wollen ja keine eigenständigen Nationalstaaten haben, die dann wirklich auch zugunsten der eigenen Bevölkerung agieren. Also
Ja, Sie sagen das sehr, sehr korrekt. Also es ist so, dass an diesem Punkt natürlich die Situation dort uns den Spiegel vorhält hier in Deutschland. Wir können dort zusehen, was unsere Politik für Folgen hat. Also deswegen denke ich, wenn man darüber spricht oder sich darüber versucht zu informieren, muss man die Schlussfolgerung ziehen, dass diese Politik, die hier in Deutschland, in Berlin gemacht wird, eben eine Politik ist, die das befördert. Nicht nur in Sweida und in Syrien, sondern auch das, was wir in Gaza sehen, was wir in der Westbank sehen oder was uns auch nicht gezeigt wird, im Libanon. Das ist der Ansatzpunkt, der eigentlich, wo dafür gesorgt werden müsste oder muss, dass eben halt Menschen in dieser Region auch die Möglichkeit bekommen, selber ihre Zukunft in die Hand nehmen zu können. Aber ein Land wie Deutschland unterstützt diese Truppe von Al-Sharra sogar mit eigenen Ministern, die dort eben halt eingesetzt wurden und die lange Jahre hier in Deutschland im Exil gelebt haben und dann mit deutscher Staatsangehörigkeit zurückgehen, um dort eben, ja.
Dann kann man zusammenfassen, ein Teil der Hilfskräfte, die den Völkermord in der gesamten Region unterstützen, sitzen in Berlin. Ist
das
nicht
ist
nett?
Sehr zugespitzt, da ist es sehr zugespitzt, aber das ist die Folge von dieser Politik.
Ja.
Das ist die Folge dieser Politik, ja.
Ja. Bitter, aber sehr interessant, was Sie gesagt haben. Vielen ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, Frau Leukefeld.
Danke.
Und wir werden uns bestimmt zu einem weiteren Gespräch treffen. Ganz, ganz herzlichen Dank und alles Gute für Sie.
Ich danke Ihnen auch. Alles Gute.
Danke. Liebe Freunde, damit Produktionen wie diese auch in Zukunft möglich sind, seien Sie bitte so lieb und unterstützen Apolut mit Ihrem Beitrag. Denn solche Sendungen werden Sie im sogenannten Mainstream, den ich als Regime-Stream bezeichne, mit Sicherheit nicht sehen. Vielen Dank.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.